dass es so ein großes Tabu ist und so eine Unsicherheit, dass ich gemerkt habe, wenn von einer Freundin von mir der Vater gestorben ist, dass ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Und eher so in so eine Schockstarre gefallen.
Wir sprechen oft so, als wäre der Tod eine Option, ne? Also so, als gäbe es da noch ein Oder. Es gibt keinen Umweg, keinen Ausweg. Und sich da zu sagen, warum, wir haben es so auch im Buch genannt, ne, das ist so diese ungeliebte Rumpelkammer, warum mache ich mir die noch düsterer und unbequemer? Warum versuche ich da nicht auch eine Chance zu sehen? Und das heißt nicht, dass wir alles schönreden müssen oder dass irgendwie Trauer auf einmal positiv besetzt sein soll. Nein, das heißt auch Schmerz, aber dass wir sagen, wir nehmen das als Einladung, da dann hinzuschauen und zu sagen, es kann doch nur besser werden.
Ich muss da gerade an diesen Satz denken von Brené Brown, dass Verletzlichkeit die Brücke zur Verbindung ist. Also in dem Moment, wo wir uns verletzlich zeigen, in dem Moment, wo wir unser Herz aufmachen. Und ja, ich habe ja hier auch schon jetzt mehrfach geweint innerhalb dieses Interviews. Und das ist einfach ein Thema, was direkt ins Herz geht. Und in dem Moment ist die Möglichkeit, eben wirklich echte und tiefe Verbindungen zu schaffen.
Deswegen fand ich die Geschichte so total bestärkend irgendwie und mutmachend, ne, dass es möglich ist, dass es weitergeht.
Remember Who You Are, ein Podcast, um dich daran zu erinnern, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Ich bin Wanda und ich freue mich, gemeinsam mit dir die faszinierende Welt der Spiritualität, des Yoga und der persönlichen Weiterentwicklung zu entdecken, zu hören und zu erfahren, wie wir mehr Liebe, Balance und Erfüllung in unserem täglichen Leben integrieren können. Schön, dass du hier bist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier bei Remember Who You Are. Ich habe heute gleich zwei spannende Frauen bei mir zu Gast, und zwar Julia Felicitas Allmann und Laura Letschert. Sie haben zwar völlig unterschiedliche Berufe, leben mehr als 1000 Kilometer voneinander entfernt, doch sie haben eine gemeinsame Vision. Sie wollen mit ihrem neuen Buch Bei, wir sprechen von Tod, Abschied und dem, was bleibt, Menschen inspirieren und Räume für Gespräche entstehen lassen, um das Thema Sterben zu enttabuisieren. Und uns daran erinnern, dass gerade diese Endlichkeit unser Leben so wertvoll macht. Wir sind ja hier in dem Podcast Remember Who You Are, sprich erinnere dich daran, wer oder was du in der Tiefe wirklich bist. Und zu dem spirituellen Weg gehören natürlich diese großen Sinnfragen. Wer bin ich wirklich jenseits meiner Konditionierung? Was bedeutet Leben? Aber eben auch die Frage, was bedeutet Sterben? Und ja, wie geht es eigentlich, gut Abschied zu nehmen von einem geliebten Menschen? Gibt es überhaupt so etwas wie Tod? Und was bleibt, wenn diese menschliche Hülle geht? Und können wir Kontakt aufnehmen mit dieser anderen Seite? Diese spannenden Fragen und viele weitere werden wir in der heutigen Folge bewegen. Und ich freue mich sehr, dass diese zwei mutigen Frauen dieses Thema angegangen sind. Und ich sage mal herzlich willkommen, Julia und Laura. Schön, dass ihr hier seid.
Danke dir, Wanda. Schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, vielen Dank.
Meine Hörerinnen und Hörer kennen euch vielleicht noch nicht, deswegen einmal die Bitte an euch, würde ich euch mal kurz vorstellen.
Sehr gerne, dann fange ich einfach mal an. Ich bin Laura und ich glaube, das passt zu diesem Podcast hier sehr gut und zu dir, Wanda, und deiner Arbeitsweise auch. Ich beschreibe mich gerne als Curious Soul, also als neugierige Seele, die auf Entdeckungsreise ist. Und ich liebe das sehr, in meinem Leben ausleben zu dürfen durch meine beruflichen Erfahrungen. Also ich habe jetzt viele Jahre als systemischer Coach gearbeitet, aber liebe es immer wieder, in kreative Projekte zu gehen, in jetzt vermehrt auch gesellschaftliche Projekte, wo ich denke, da ist ganz viel Potenzial. Und ja, habe mit meiner Freundin Julia, die ich auf einem Workshop kennengelernt habe, den ich mal in den Niederlanden gegeben habe, jetzt dieses neue Buch rausgebracht. Und das finde ich so wunderschön, dass ich so ja, ich sage jetzt mal, diesen Seelenweg beschreiten darf und solche Dinge in die Welt bringen darf. Genau. Und ansonsten liebe ich es, zu reisen, die Welt zu entdecken, mich mit Menschen zu verbinden, neue Geschichten zu erleben. Und vor allem auch Yoga ist so eins meiner Bestandteile im Leben, dass ich auch immer wieder neu entdecken darf, was heißt Yoga und die Yoga-Praxis. Und das finde ich auch immer wieder sehr, ja, sehr schön, da Neues über mich und auch über die Welt zu erfahren.
Danke dir.
Dann übernehme ich mal. Ich bin Julia. Ich lebe in Köln mit meinem Mann und 2 Kindern. Die sind 2 und 5. Und das ist ein großer Teil meines Lebens. Und der andere ist, dass ich schreibe. Ich arbeite als freie Journalistin seit 6 Jahren, jetzt komplett selbstständig. Ja, schreibe dafür verschiedene Medien und Unternehmen. Und bei ist jetzt mein 3. Buch, das ich das erste Mal ja, mit meiner Co-Autorin zusammengeschrieben habe. Das andere waren Einzelprojekte. Da ging es um den Klimaschutz. Und ja, ich habe mich auch total gefreut, dass dieses Projekt entstanden ist aus unserer Freundschaft, die zuerst da war und dann ja der ersten Idee, über die wir sicher gleich sprechen. Und ja, auch ich habe total viel dabei gelernt und über mich und über das Leben an sich.
Ja, vielen Dank. Danke schon mal vorweg an euch beide für diese, wie ich finde, sehr, sehr wichtige Arbeit, die ihr da geleistet habt mit diesem Buch, dieses Thema, ja, ein sensibles Thema, gesellschaftlich immer noch tabuisiertes Thema Tod, Abschied nehmen und dem, was bleibt, dem sozusagen Gehör zu schenken, Menschenraum zu schenken und eben auch Gespräche anzuregen, so wie dieses hier heute. Also wir werden hoffentlich auch mit diesem Podcast dazu beitragen, dieses Thema ein bisschen ja aufzulockern, könnte man auch sagen. Ja, ich habe die letzten Tage die Möglichkeit gehabt, schon mal in euer Buch reinzulesen. Und es ist ein wunderschönes Buch, wie ich finde, was ja aus vielen Interviews, Erfahrungsberichten besteht von Menschen, die einen geliebten Menschen verloren haben. Und ich habe so gemerkt, wie ich saß so im Café, in so, auch so ein bisschen Coworking-mäßig, und mir fingen so an, die Tränen zu laufen und mein Herz wurde schwer. Und ihr habt ja so schön am Anfang des Buches beschrieben, es braucht wirklich auch Mut, sich diesem Thema hinzuwenden. Ihr seid ja 2 junge Frauen im besten Alter, Mitte 30, wo der Tod ja auch noch weit weg erscheint. Also hoffentlich, wir wissen es natürlich nie, aber wir gehen mal davon aus, dass wir hoffentlich lange leben oder gut alt werden. Was hat euch dazu inspiriert, ein Buch über Tod, Abschied und dem, was bleibt, zu schreiben?
Also mich hat Laura inspiriert, von daher gebe ich das gleich an sie ab. Ja, aber für mich war es tatsächlich auch so, dass ich mich vorher gar nicht viel damit beschäftigt habe, und dann kam irgendwann Laura mit dieser Idee um die Ecke, und das war für mich dann auch ein Lernprozess, damit reinzugehen sozusagen, weil ich auch vorher ja auch gerne mich der Illusion, sage ich mal, hingegeben habe, dass das Thema auch so sehr weit weg noch ist. Von daher hat Laura mich da ja so inspiriert und ermutigt, das Thema anzugehen.
Ja, und wiederum, Julia, in einem Gespräch zwischen uns beiden ist dieses Thema wirklich an die Oberfläche gekommen bei mir. Also ich habe diesen Wunsch schon sehr lange in mir getragen, aber ich sag mal eher so vor mich hergeschoben im Sinne von, ja, das gehe ich mal an, wenn ich später dann weise und alt bin. Und in dem Gespräch zwischen Julia und mir ging es darum, wir haben gerade angestoßen auf ihr erstes Buch, was sie veröffentlicht hat, und sie hat mich gefragt, hey, wie ist es denn bei dir eigentlich? Hast du auch den Wunsch, irgendwann mal ein Buch zu schreiben? Und ja, dann kamen wir darauf, dass ich gesagt habe, ich würde sehr gern mit Menschen über das Leben und damit auch für mich so ganz klar so auch über das Sterben sprechen, weil ich glaube, das eine können wir gar nicht von dem anderen lösen. Und das ist so, ja, wie der Kreis, der sich irgendwie schließt. Und ich habe gesagt, ich fände es so toll, irgendwie mit unterschiedlichen Menschen das Thema ja wirklich jetzt ins Leben zu holen, weil wann beschäftigen wir uns mit dem Sterben? Irgendwie dann, wenn es uns meistens selbst betrifft, oder wir haben immer das Gefühl, wir haben da noch so viel Zeit. Und ja, wir sind gar nicht tiefer da reingetaucht, aber Julia war direkt begeistert und hat so gemerkt, wow, das ist toll, und hat dann gesagt, hey, lass uns das zusammen machen, ja, und warum warten? Also sie hat mich dann gecoacht praktisch und gesagt, lass uns das doch machen und ich bin da gerne an deiner Seite und wir machen das gemeinsam. Ja, und dann haben wir es mal ein bisschen sacken gelassen. Und dann aber auch beide gemerkt, glaube ich, so mit jedem Tag mehr, ja, da steckt auch ein gesellschaftlicher Auftrag hinter. Also wir haben dann beide auch gesagt, wir wollen uns diese Aufgabe annehmen, die ja, ne, Wanda, wie du auch sagst, vielleicht auch ein bisschen Mut braucht, die vielleicht auch mal unbequem ist oder auch immer wieder Fragen aufwirft, warum schreibt ihr denn jetzt das Buch? Ist euch was Schlimmes passiert? Das ist halt oft auch so diese erste Vermutung, dass wir beide irgendwie, ich sag jetzt mal, durch eine Krebserkrankung oder durch einen schweren Schicksalsschlag innerhalb der Familie jetzt so diesen Auftrag irgendwie fühlen und den jetzt ausführen.
Das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Gab es da auch, sag ich mal, eine persönliche Erfahrung zum Thema Abschied, wo ihr gesagt habt, so, das berührt mich, das möchte ich, also das ist auch eine Motivation?
Ich schließe vielleicht nochmal, Julia, erstmal kurz an. Also bei mir war das so, dass ich, also ich habe diese Frage so zum Thema Endlichkeit schon immer in mir. Ich sage immer, als kleines Mädchen habe mich das schon immer beschäftigt, wo kommen wir her, wo gehen wir hin? Und ich irgendwie mich auch immer gefragt habe, was ist denn, wenn wir nicht mehr da sind? Und dann habe ich aber auch einige Menschen oder auch ein Haustier begleitet oder Haustiere, aber eins eben unser Hund, der auch wirklich ein Familienmitglied war, für die Haustiere haben, die verstehen es vielleicht, einfach Menschen verloren habe, die mir sehr viel bedeutet haben oder auch den letzten Atemzug von meinem Opa wirklich miterlebt habe und wir ihn begleitet haben beim Sterben, was ich so wertvoll fand und auch so berührend, also gleichzeitig so diesen Schmerz zu spüren und aber auch diese Frage, wer bin ich als Mensch und was macht das Leben aus, die Liebe aus? Und also mein Onkel ist auch sehr früh gestorben, viel zu früh, wie wir oft so sagen, alle, ja, der ist viel zu früh von uns gegangen. Und da habe ich auch gemerkt, wie mein Cousin, der da noch als, ich sag mal, sehr junger Kerl irgendwie auf einmal so alleine dastand und sein Vater gefehlt hat. Und das sind so viele Momente, wo ich gemerkt habe, wow, was hat dieses Thema für eine Kraft für uns? Ja. Und Julia, wie war es bei dir, deine Berührung?
Bei mir waren es jetzt tatsächlich noch gar nicht so viele tragische Verluste innerhalb meines engen Umfelds, glücklicherweise, oder welche, die mich so sehr berührt haben, sondern mehr das Gefühl, halt, was wir eben schon besprochen haben, dass es so ein großes Tabu ist und so eine Unsicherheit, dass ich gemerkt habe, wenn von einer Freundin von mir der Vater gestorben ist, dass ich dachte, okay, was mache ich denn jetzt? Ne? Und eher so in so eine Schockstarre gefallen bin und dachte, okay, dann mache ich lieber gar nichts, bevor ich was Falsches mache, was sich aber auch so gar nicht richtig anfühlte. Und wo ich dann gedacht habe, ich glaube, es ist einmal einerseits für mich total wichtig, mich mit dem Thema zu beschäftigen und auch grundsätzlich eine größere Offenheit dafür zu erschaffen und ja, einen Raum für Gespräche zu erzeugen. Und einfach das Thema Tod und Sterben mehr in diese Gesellschaft zu holen, damit wir auch wissen, wie wir mit den Menschen umgehen können und uns vielleicht auch einfach mal trauen zu fragen, was brauchst du denn jetzt, ohne dass wir Angst vor der Antwort haben, die vielleicht für uns unangenehm ist.
Wäre das auch so dein erster Tipp, wenn jetzt diese Frage im Raum steht, was mache ich denn, wenn im Freundesbekanntenkreis jemand einen Verlust erlebt hat, einen schweren Schicksalsschlag, wäre das so das Erste, was du sagst, einfach wirklich zu fragen, was brauchst du gerade?
Ja, auf jeden Fall. Also das haben wir aus den Gesprächen gemerkt. Es ist sehr unterschiedlich, was die Menschen brauchen. Und manche brauchen vielleicht auch Rückzug. Und dann werden die das sagen, du danke, ich melde mich. Das merkt man ja auch häufig, ob die Personen ja sich mitteilen wollen, ob die vielleicht einfach reden wollen, ob die abgelenkt werden wollen und irgendwie abends tanzen gehen oder so. Ne? Also da ist ja jeder Mensch ganz unterschiedlich. Aber eben nicht auf Abstand zu gehen und vielleicht eine Beileidskarte zu schicken, was jetzt ne, in einem engen Freundinnenumfeld vielleicht ganz, ganz krampfig dann wirkt, sondern einfach mal zu sagen, du, darf ich dich fragen, wie geht's dir und kann ich irgendwas für dich tun?
Du hast es eben schon angesprochen, Julia, dass ja häufig eine große Unsicherheit herrscht innerhalb unserer Gesellschaft und dass es für euch auch ein Anliegen ist, dieses Thema gesellschaftsfähiger zu machen, ja, sag ich mal, auch so ein bisschen Sicherheit vielleicht auch zu schenken. Was denkt ihr, warum ist es so wichtig auch, dass wir offener über dieses Thema sprechen?
Also einmal glaube ich, weil wir damit den trauernden Menschen helfen können, ne? Weil die dann, weil es ihnen einfach besser geht, weil die vielleicht aufgefangen werden, weil sie das bekommen, was sie brauchen, wenn man sie fragt. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, um mal ein konkretes Beispiel zu nennen aus dem Buch. Die Sabina, die hat ihren Mann verloren durch einen Sekundentod von einem auf den anderen Moment und hat gemerkt, neben allem anderen, was das bedeutet für sich und die Kinder und die Familie, dass sie von da an nicht mehr zu Einladungen, also zu zum Beispiel Geburtstagsessen eingeladen wurde, ne, wo dann vielleicht vier Paare waren und vorher sie und ihr Mann gewesen wären und dann nur noch sie, wo dann auch in dem Gespräch klar war, es wäre irgendwie schön gewesen, mal zu fragen, ne, wie wäre das für dich? Ne, oder das einfach mal anzusprechen, oh, wir wissen gar nicht, wie wir jetzt damit umgehen wollen. Und stattdessen hat man sie dann einfach ignoriert. Und ich glaube, das sind Dinge, wenn wir einfach uns trauen, darüber zu sprechen und einfach mal nachzufragen, dann lassen sich solche Situationen in der ohnehin total schwierigen Gesamtsituation einfach ein bisschen abfedern und das vermeiden. Und dann glaube ich auch, dass es für uns alle hilfreich sein kann, mit Blick auf das eigene Leben, wenn wir einfach die Tatsache akzeptieren und annehmen, dass dieses Leben endlich ist, weil wir dafür dann ganz viel für das Jetzt gewinnen können.
Ja, das ist irgendwie auch so, ne, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Zahl noch aktuell ist, aber Frau Dr. Braton, auch eine Interviewpartnerin, hat gesagt, es sterben jährlich 950.000 Menschen, glaube ich, waren das, in Deutschland. Und irgendwie da sich nochmal klar zu machen, das ist ja nichts, also wir sprechen oft so, als wäre der Tod eine Option, ne? Also so, als gäbe es da noch ein Oder. Und irgendwie zu wissen, das ist, also so wie die Liebe uns ja irgendwie auch alle berührt und betrifft und es ganz viel, egal ob es ein Roman ist, ob es ein Podcast ist, ob es Coachings sind, ob es in der Erziehung eine große Rolle spielt. Liebe ist etwas, wo wir immer sagen, das ist so wichtig. Und Endlichkeit, das Sterben, der Tod ist ja auch etwas, was uns alle betrifft. Es gibt keinen, also Stand jetzt medizinisch, es gibt keinen Umweg, keinen Ausweg. Und sich da zu sagen, warum, wir haben es so auch im Buch genannt, ne, das ist so diese ungeliebte Rumpelkammer, warum mache ich mir die noch düsterer und unbequemer? Warum versuche ich da nicht auch eine Chance zu sehen? Und das heißt nicht, dass wir alles schönreden müssen oder dass irgendwie Trauer auf einmal positiv besetzt sein soll. Nein, das heißt auch Schmerz, aber dass wir sagen, wir nehmen das als Einladung, da dann hinzuschauen und zu sagen, es kann doch nur besser werden, unser Umgang damit, das, was wir aus dem Leben machen, das ist irgendwie so eine, ja, irgendwie absurd, dass wir das nicht machen, ne? Also, dass wir es so verdrängen, so mit allen Wegen und Mitteln, obwohl es uns ja auch in den Medien, in jeder Serie, in jedem Buch, was wir lesen, stirbt irgendjemand und dann ist es so, ja, auf einmal, wenn es uns selbst aber betrifft, auf einmal wirklich eine ganz andere Welt, die auf einmal aufgemacht wird. Und das wollten wir irgendwie, diese Welt jetzt schon aufmachen und zu sagen, geh durch die Tür und du bist nicht allein und sei neugierig und mutig.
Julia, du hast gerade von dieser Geschichte der Frau erzählt, die ihren Mann in Sekundentod gestorben, verloren hat. Das war auch die Geschichte, wo ich sehr, sehr weinen musste. Man findet in eurem Buch viele intime und persönliche Geschichten von Menschen. Könnt ihr ein bisschen was über den Prozess erzählen? Weil ich kann mir vorstellen, dass der ziemlich spannend war, diese Geschichten zu sammeln und auch aufzuschreiben.
Ja, der Prozess dahin war tatsächlich spannend und auch lang, bis wir dann wussten, wir haben jetzt diese 15 Gespräche und die ProtagonistInnen bestimmt und das sind die, mit denen wir jetzt losgehen. Wie die zu uns gekommen sind, war sehr unterschiedlich. Zum Beispiel die Sabina, die kannte Laura persönlich und sie kannte ihre Geschichte und hat sie dann gefragt, würdest du da im Buch drüber reden? Und ja, wie das oft so ist, wenn man bei einem Thema einmal einsteigt, dann begegnen einem ja plötzlich überall, ne? Überall die passenden Reportagen vielleicht, die man sieht oder noch spannende Themenbereiche. Und so, ja, wurden uns auch einige vorgeschlagen, als wir dann mehr über das Thema gesprochen haben, wenn uns irgendwer gefragt hat, woran arbeitet ihr gerade? Dann wurden uns so einige, ja, vorgeschlagen und kamen auf dem Weg zu uns. Und nach anderen haben wir auch ganz gezielt gesucht. Also wir haben, wussten zum Beispiel auch, wir wollen eine Person dabei haben, die selbstbestimmt sterben möchte durch assistierten Suizid. Und da gibt es dann zwei Vereine, an die man sich wenden kann in Deutschland. Da haben wir dann eine ganz klassische Presseanfrage geschickt. Oder den Thomas, der mit einem Kunstherz jetzt lebt, den hatte Laura in einer Reportage gesehen. Dann habe ich den Redakteur angeschrieben, der diesen Beitrag gedreht hat, ob er uns vielleicht den Kontakt, ob er unseren Kontakt weitergeben könnte. Und tatsächlich war die Offenheit sehr groß. Also das haben wir bei manchen, habe vor allem ich vorher gedacht, das war auch ein spannender Lernprozess, oh, dürfen wir die denn wohl fragen? Ja. Aber die Offenheit war tatsächlich groß und das merkt man ja auch, wie du gesagt hast, dass sehr intime Gespräche entstanden sind. Also wenn die Person einmal gesagt haben, sie sind dabei, dann waren sie auch all in, sage ich mal.
Was waren denn für euch so vielleicht auch, also alle Geschichten sind natürlich auf ihre Weise einzigartig und berührend, aber was war jetzt vielleicht für persönlich für euch ein Moment oder eine Geschichte innerhalb dieses Prozesses, die besonders nachgewirkt hat oder die vielleicht auch für euch die Sichtweise verändert hat auf das Leben, auf den Tod? Was ist da für euch so vielleicht am meisten hängen geblieben oder was, ja, bewegt euch bis heute noch aus diesen Geschichten?
Also bei mir ist es tatsächlich so, dass einzelne Sätze von den einzelnen Menschen ganz oft noch nachhallen oder im Alltag präsent sind. Oder auch ganz wertvolle Verbindungen, die jetzt einfach über das
Kannst du mal
Buch
so einen Satz,
hinaus.
sorry, dass ich unterbreche, aber kannst du mal so einen Satz sagen? Ein, der so, welcher so nachhallt?
Zum Beispiel, jetzt, ich sage jetzt auch nochmal von Frau Dr. Braton, die gesagt hat, da ist dieser silberne Faden, der immer bleibt, also zwischen zwei Menschen. Oder wenn es kein, ja, sie erzählt von ihrer Großmutter, die sie immer Mene Kleene genannt hat, obwohl sie immer sehr groß war. Und sie gesagt hat, ja, als es ihre Oma dann eben nicht mehr gab, gab es niemanden mehr, diesen Satz zu ihr gesagt hat. Und das heißt, es ist auch ein Teil von ihr damit mitgestorben. Also es gab diesen Resonanzraum nicht mehr. Und sie ist jetzt nicht mehr diese Kleene für niemanden. Ja, das war, ja, ich sehe es schon, Wanda, du hast auch Tränen in den
Ja,
Augen.
das ist sehr berührend, dieses Thema.
Ja, genau, ne? Das sind so einzelne Momente und also oder einzelne Sätze vielmehr. Und ich glaube, da gibt es so wirklich von jedem sehr kraftvolle Sätze und berührende. Aber was ich persönlich auch sehr schön fand, ich habe auch in Köln gewohnt früher und bin da manchmal über den Melaten-Friedhof gelaufen zum Spazierengehen, weil ich das wirklich auch immer so als so ruhigen, kraftvollen Ort erlebt habe. Und da habe ich eben ein Grab entdeckt von dem kleinen Jolle. Und wir haben es tatsächlich geschafft, dass seine Mama Silke uns auch ein Interview für unser Buch sich bereit erklärt hat. Und dieses Gespräch und das Treffen mit ihr, das war dann für mich auch sowas wie ein, ja, wie soll ich denn sagen, da hat sich auch nochmal der Kreis geschlossen, dass ich sage, wow, was hat mir auch dieses Buch ermöglicht, weil ich dieses Grab so berührend fand und da einfach nur heulend vorstand und gesagt habe, in diesem Grab ist so viel mehr Leben als irgendwo anders, ja, so viel Liebe. Und dass ich dann diese Frau tatsächlich kennenlernen durfte, dass sie war am Anfang sehr skeptisch, hat sie uns nachher auch nochmal gesagt, ne, Julia, so, was soll das sein? Aber dass sie sich bereit erklärt hat, da mitzuwirken und wir jetzt auch noch in Kontakt stehen, das ist vielleicht für mich auch so eines dieser schönsten Erfahrungen, ja, wo ich einfach so, das hat mein Leben verändert, geprägt, ja. Ja.
Ja, die Geschichte, muss ich auch sagen, ist für mich persönlich auch eine der berührendsten, auch wenn alle auf ihre Art und Weise berührend sind. Auch die werden auch häufig angesprochen, weil es jetzt so von, ja, weil es einfach ein Kind ist, das da gestorben ist mit 6 Jahren. Und ich habe auch zwei kleine Kinder und da geht bei vielen, das haben wir auch gemerkt, bei vielen Lesenden oder dann Leserinnen in dem Fall, geht sofort das los, okay, wie wäre das denn für mich? Und ich habe bei der Geschichte, auch wenn ich sie geschrieben habe, häufig geweint. Es war dann auch immer okay. Ich wusste immer schon, wo mir die Tränen kommen. Wir haben trotzdem auch bei mehreren Lesungen, haben wir daraus gelesen, was auch uns wichtig war und auch mir persönlich, weil mir die Geschichte so wahnsinnig viel Mut gegeben hat. Weil das ist so das Schlimmste, was in meiner Vorstellung passieren kann, so dass mein Sohn mit 6 Jahren an einem Gehirntumor stirbt. Und einige, das dauert natürlich, ne? Es ist nicht am Tag 2 dann wieder gut, aber die Silke, die Mutter, die ist so eine starke und lustige Person irgendwie und die erzählt jetzt davon und ich denke ganz oft, okay, wenn Silke das geschafft hat, ja, dann ist doch eigentlich, was soll dir im Leben passieren? Ja, also wenn du es schaffst, irgendwann da durchzugehen, und das ist für mich irgendwie, das war so ein Learning. Und wir haben, als das Buch erschienen ist, in München eine Lesung gehabt, wo einige der ProtagonistInnen da waren und da war sie auch dabei. Und da haben wir noch lange gesessen und dann hat sie nochmal sehr viel mir persönlich dann auch irgendwie erzählt. Laura hat ja das Gespräch mit ihr geführt und ich habe da das erste Mal mich so mit ihr ausgetauscht und wir haben da echt gesessen und haben geheult und uns umarmt und dann aber auch wieder gelacht. Ne, also weil es so ja alles irgendwie so nah beieinander liegt und deswegen fand ich die Geschichte so total bestärkend irgendwie und mutmachend, ne, dass es möglich ist, dass es weitergeht.
Ja.
Was waren für euch vielleicht so, also ihr habt es schon so ein bisschen angedeutet, aber ja auch vielleicht nachhaltige Veränderungen, die in eurem persönlichen Leben auch stattgefunden haben, dadurch, dass ihr euch so intensiv mit diesem Thema konfrontiert habt, ja, und all diese Geschichten gehört habt und in diese Leben eingetaucht seid der unterschiedlichen Protagonistinnen. Was hat sich da für euch verändert in eurem täglichen Leben auch?
Also ich bin eh ein Mensch, ich mag es schnell in die Tiefe zu gehen, auch in eine Substanz und wirklich, ich sag mal, die echten Fragen zu behandeln. Das heißt nicht, dass nicht auch ein netter Smalltalk total okay ist, ja. Aber was ich toll finde, dass dieses Buch mir nochmal gezeigt hat, dass es auch möglich ist, im Uber oder im Taxi innerhalb von 10 Minuten mit der Person, die mich da netterweise von A nach B fährt, ein Gespräch zu führen, und zwar über Sterben, weil sie fragt, was machst du denn hier? Und ich sage, ja, ich stelle hier ein Buch vor, und dann fragt die Person, worum geht's? Und dann kann ich das sagen, und auf einmal weiß ich nach den 10 Minuten, dass die Person vielleicht auch dieses Jahr jemanden verloren hat, und wir fühlen uns verbunden. Und das finde ich oft so schade, dass uns das nicht gelingt mit Menschen, die uns sehr nah eigentlich stehen, weil sie uns alltäglich begegnen, aber wir sprechen nur über Alltägliches, über Banales. Und dass wir dann merken, durch dieses Thema, es entsteht eine Verbundenheit, die wir, glaube ich, in unserer Gesellschaft unbedingt wieder brauchen. Und dieses Thema eint uns wieder auch alle. Also auch da ist es, ne, die Gleichstellung, wir werden alle sterben. Das ist das, was uns Menschen auch alle eint. Und das finde ich so Wahnsinn, was da für eine Kraft liegt in Verbundenheit. Und man geht nachher aus diesem Uber oder Taxi raus und sagt, danke für dieses Gespräch. Und nicht für irgendwie ein Smalltalk, sondern ein Gespräch, was irgendwie in mir nachhallt. Und das finde ich irgendwie toll für mich, was das Buch irgendwie gebracht hat, ja.
Ja, also ich muss auch sagen, so die Gespräche haben sich tatsächlich verändert. Ich habe von so vielen Menschen in meinem Umfeld Geschichten gehört, von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte, weil man jetzt irgendwie, also nicht auf dem Spielplatz oder nach dem Yoga oder wo auch immer man sich trifft, jetzt nicht unbedingt immer über die eigenen Verlusterfahrungen oder vielleicht auch Ängste spricht. Das sehe ich auch. Und gleichzeitig steckt in dem Buch natürlich auch viel drin, um sich zu fragen, okay, wofür will ich denn leben? Ne, das ist jetzt vielleicht irgendwie sehr offensichtlich, aber die Menschen, die wirklich am Ende stehen, die in dem Buch sind, oder auch der Thomas mit dem Kunstherz, der tatsächlich einmal die Augen geschlossen hat, um zu sterben, weil er dachte, es geht zu Ende, der sagt halt, welche Themen ihn dann beschäftigt haben. Und da, ne, das habe ich mich dann auch schon ein paar Mal gefragt, okay, was würde ich dann denken? Ne? Und das dann immer zu sagen, okay, natürlich möchte ich jetzt nicht sterben, aber er hat dann gesagt, es wäre okay, wenn es jetzt so ist, weil es bis hierhin so, ne, wie war ich, was war ich für ein Vater, wie habe ich mein Leben geführt? Und er kam zu dem Schluss, insgesamt passt das schon. So. Und ich finde, das ist halt total wertvoll, wenn man halt jederzeit sagen könnte, okay, insgesamt passt es schon. Ich würde gerne noch ein bisschen weitermachen, aber bis hierhin passte das. Und ja, das ist natürlich, sagen die auch an anderen Stellen, ne? Niemand hat dann irgendwie danach ja über sein Bankkonto gesprochen oder so, ne? Oder darüber, wie schick meine Kleidung war, sondern es hilft auch, wenn man sich damit auseinandersetzt, natürlich sich auf die Essenz, ja, zurückzubesinnen oder einfach mal darüber nachzudenken. Das ist ja auch nicht für jeden das Gleiche, aber zu überlegen, was ist es für mich, das im Leben wichtig ist.
Ja. Total, ja, vielen Dank. Ich habe gerade auch gedacht, als du gesprochen hast, auch Laura, nochmal zu diesem Thema auch von, ne, von Verletzlichkeit oder wie du auch gesagt hast, Julia, was man häufig auf dem Spielplatz eben nicht bespricht oder mit den Menschen, die uns im Alltäglichen begegnen, dass wir diese Konversation häufig gar nicht führen. Und ich finde, dazu ist dieses Buch auch eine wundervolle Einladung, vielleicht auch den Mut zu fassen und solche Themen eben rund um Abschied. Und das kann ja auch ein kleiner Abschied sein, ja, dass wir, also was heißt kleiner, ja, aber dass wir zum Beispiel früh angefangen haben, irgendwelche Tiere zu verlieren, ja, aber so, genau, und einfach über Verlusterfahrungen, über Abschied nehmen, mehr zu sprechen. Und ich musste gerade an diesen Satz denken von Brené Brown, dass Verletzlichkeit die Brücke zur Verbindung ist. Also in dem Moment, wo wir uns verletzlich zeigen, in dem Moment, wo wir unser Herz aufmachen. Und ja, ich habe ja hier auch schon jetzt mehrfach geweint innerhalb dieses Interviews, und das ist einfach ein Thema, was direkt ins Herz geht. Und in dem Moment ist die Möglichkeit, eben wirklich echte und tiefe Verbindungen zu schaffen. Und dafür danke ich euch also auch für diesen Raum und diesen Anstoß, den ihr damit schafft.
Danke. Schön.
Ja, ich selbst habe ähnlich wie du, Laura, auch angefangen, mich super früh mit dem Thema Tod zu beschäftigen. Das heißt, super früh, aber so im Teenageralter. Und meine Mutter hatte mir damals ein Buch gegeben, das heißt Und wenn ich falle, vom Mut, traurig zu sein. Das ist ein Buch für Teenager, was ich finde, was zwar schon ein bisschen älter ist, also in den 90er Jahren habe ich das gelesen sozusagen, aber trotzdem ist es nicht weniger wertvoll gewesen. Da ging es eben auch um eine Geschichte, also auch so Erfahrungsberichte, wo eben dann auch eine Schwester ihren kleinen Bruder verloren hatte. Und es hat mich damals so, ich habe auch einen kleinen Bruder, hat mich damals sehr, sehr tief bewegt. Und dann hat es eigentlich angefangen, dass ich mir diese Fragen halt gestellt habe. So, was wäre jetzt eigentlich, wenn der stirbt? Und warum würde er eigentlich sterben? Und wo würde er hingehen? Und genau, das waren dann schon so diese ersten, sag ich mal, spirituellen Sinnfragen. Und was würdet ihr sagen, beziehungsweise wie, ja, hat euch diese Beschäftigung mit dem Tod vielleicht auch geholfen, euch an die eigene Essenz zu erinnern? Oder wie kann uns das helfen? Ja, also auch diese Konfrontation mit der physischen Endlichkeit, vielleicht uns auch ein bisschen mehr daran zu erinnern, wer wir in der Tiefe wirklich sind.
Ja, ich glaube, das ist eine Riesenhilfe, wenn man einfach das Leben dann in der Gesamtheit sozusagen akzeptiert und annimmt. Ne? Es ist einfach ein starker Annahmeprozess und ich finde auch da kommt dann auch irgendwie dieser Begriff Demut auf den Spiel. Ich finde, der klingt auf Deutsch immer so ein bisschen komisch, so unterwürfig, aber es ist ja auch mehr so eine, ne, Demut dem ganzen Großen sozusagen gegenüber. Und dass du halt, was Laura eben schon gesagt hat, es eint uns. Wir können nichts dagegen tun und wir versuchen halt, ja, unser Leben zu optimieren, wir versuchen länger zu leben und jetzt gerade gibt es ja auch diese riesen Longevity-Bewegung, ja, dass du einfach du versuchst es zu überlisten, aber am Ende wirst du es nicht schaffen, ja, du kannst es nur verlängern. Und das finde ich, hilft einem schon nochmal irgendwie, ja, einerseits sich selbst nicht ganz so ganz zu nehmen, sage ich mal, aber trotzdem das Beste aus dem eigenen Leben zu machen, wenn du halt weißt, dass es vorbeigeht und wenn du es halt nicht schaffst. Und ich glaube, das hilft dann schon, welcher Weg dann dahin ist. Das ist ja total unterschiedlich, ne? Wie man am besten an das rankommt, was einem selber wichtig ist. Aber das Leben halt nicht nur einfach so dahin zu leben, sondern es aktiv zu gestalten und ja zu nutzen, die Chance, die wir hier haben. Ich glaube, das kann uns allen da helfen.
Ja, und ich finde da auch ganz schön, auch trotzdem die Balance zu halten. Also ich habe das Gefühl, wir sind ja heute sehr in dieser Welt von, du kannst alles schaffen und streng dich nur genug an und gestalte und mache und auch dieser Druck, das Beste aus dem Leben zu machen. Und auch da sich wieder zu erinnern, wir sind ein Teil von etwas, ne, Größerem und wir erliegen wie die Natur. Also wir sind die Natur immer noch, auch wenn wir das manchmal nicht mehr so ganz irgendwie vorm Auge haben. Aber wir unterliegen auch diesen Prozessen, diesen, ja, Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Wir sind ein Teil davon und es gibt auch Dinge, die wir nicht in der Hand haben und wo wir dann irgendwie lernen können, uns hinzugeben und zu sagen, ich darf vertrauen, auch, ne, und ich darf mich auch fallen lassen und ich muss auch keine Lösung haben. Das ist auch so wie dieses, was wir gemerkt haben mit dem Buch. Wir wollen ja alles heute weglösen. Also mir geht's schlecht, oh komm, ich puste mal und dann geht's dir wieder gut. Nein, es heißt auch aushalten und annehmen. Trauer muss auch nicht abgeschlossen sein. Mich darf heute etwas bewegen und in 20 Jahren darf ich immer noch da sitzen und weine, weil immer noch keiner meine Kleine zu mir sagt. Und das ist auch so was, was ich so wichtig finde, dass wir das wieder lernen dürfen, so auch das, diese passive Rolle in dem Sinne, ne, geschehen lassen, annehmen und aushalten. Und das, Julia, ich finde das sehr schön, weil das hat ja auch was mit diesem Demut zu tun und sich irgendwie tragen zu lassen vom Leben, ne, und von jeder Welle der Veränderung, die da kommt und so, sich hinzugeben. Ja.
Ja, sehr, sehr schön. Gerade was du gesagt hast, Julia, da kam mir auch so dieser Gedanke, also wie du schon sagst, Demut, das Wort auf Deutsch ist noch nicht so super, aber es ist halt sehr, sehr, ne, auf Englisch klingt es besser, humbling, wie ich
Ja.
finde, sich mit dem Tod zu beschäftigen. Und ich finde auch gleichzeitig ja also auch aus dem, sag ich mal, aus spiritueller Sicht sehr gesund, weil es, sag ich mal, unser Ego ein bisschen crasht, ne? Weil wir ja doch in dieser, wir nennen es im Yoga ja auch Maya, also Illusion leben, dass wir eben unsterblich sind. Aus irgendwelchen komischen Gründen vergessen wir das die ganze Zeit, wir Menschen. Und vergessen, dass wir Natur sind, vergessen ja die essentiellen, wesentlichen Dinge halt häufig in unserem Leben. Und wo ich finde, dass uns ja die Beschäftigung mit dem Tod eben auch die Möglichkeit gibt, auch diese Einheit zu erinnern, ne, von der du auch gerade gesprochen hast, Laura, dass wir eben mit allem verbunden sind und dass es nicht, also bei mir ist es die Ausnahme, ja, und alle anderen werden es erleben, sondern nein, es vereint uns und auch in unserer Menschlichkeit. Ich finde, es macht uns so viel menschlicher, auch wenn wir ja diese Themen bewegen. Euer Buch heißt ja auch Was bleibt? Ihr habt viele Gespräche geführt über das Sterben, über den Tod, über Abschied nehmen. Was war vielleicht, sage ich mal, so ein auf Englisch Common Denominator, also ein roter Faden von dem, wo ihr sagen würdet, das haben Menschen berichtet, wo sie das Gefühl haben, dass es das bleibt? Das ist bestimmt sehr individuell, aber was würdet ihr sagen?
Ja, Laura sprach ja eben schon von dem Silberfaden. Das finde ich auch so ein schönes Bild. Also die Verbindung oder Verbundenheit zu den Menschen bleibt oft. Und das, wie die Menschen uns geprägt haben, sozusagen. Ne? Also zum Beispiel hat die Silke, die den Jolle das Kind verloren hat, auch gesagt, ja, wir sagen ganz oft so, oh, was würde denn jetzt der Jolle sagen? Ne? Also dass irgendwie immer so diese Präsenz und dieser Charakter irgendwie immer noch da ist. Oder die Christina zum Beispiel, die auch eine sehr spirituelle Person ist in unserem Buch, die hat unter anderem ihre Mutter verloren, die auch irgendwie ihre engste Mentorin war, wie sie sagte. Und sie sagt, sie schafft es immer wieder, sich irgendwie mit ihr zu verbinden und Fragen zu stellen und sie bekommt Antworten. Wie auch immer das dann, ne, funktioniert, das darf ja dann an der Stelle offen bleiben. Aber dass sie sagt, sie fragt immer wieder, okay, was würde sie mir jetzt raten? Oder fragt ganz, ne, ganz aktuell, Mami, was soll ich denn tun? Und dass halt einfach dieser Charakter der Menschen im Leben bleibt und im Herzen. Ich glaube, das vereint viele von denen, mit denen wir gesprochen haben.
Ja, und ich glaube, was bleibt, sind auch viele Fragen, die auch einfach nicht beantwortet können. Und das finde ich aber auch wiederum so schön, weil nur wer fragend ist, kann auch die Welt entdecken. Also wenn man irgendwie alles schon weiß, dann sagt man, dann gehe ich nicht mehr los. Aber diese Fragen können uns ja auch alle wiederum bewegen, wieder was aus dem Leben zu machen, zu entdecken, miteinander ins Gespräch zu gehen, zuzuhören. Und das finde ich auch so, was bleibt, ist dieses in Resonanz gehen, sich mitteilen und auch den Menschen. Ne? Also Julia, du hast ja immer erzählt, auch was bleibt, zum Beispiel, wenn auf einmal mein Partner nicht mehr da ist, wer bin ich? Also auch diese Definition wieder von mir selbst oder wenn vielleicht auch ein Kind nicht mehr da ist. Wer bleibt aber auch noch, wenn zum Beispiel eine Krankheit, und da berichtet ja Philipp von der ALS erkrankt ist, und diese Krankheit ja auch dann irgendwann sehr deutlich sichtbar ist, bei ihm zum Glück sehr schleichend, ne? Aber da bauen ja auch die Muskeln mehr ab und am Ende ist zwar das Gehirn noch was sehr gut funktioniert, aber das ist eben sichtlich und dann bist du immer Philipp, der todkranke Sohn, ja, und wirst vielleicht auch so vorgestellt und zu sagen, nee, das ist nicht das, was bleibt. Wer bin ich? Und das finde ich auch so wichtig. Also wir fanden das auch so schön mit diesem Was bleibt, weil es halt so viele Interpretationsmöglichkeiten von dem gibt, ne? Von diesen zwei Wörtchen, was bleibt. Und dass sich auch jeder das beantworten darf und entdecken darf, ja.
Aus spiritueller Sicht gibt es ja nicht so etwas wie einen Tod, sondern eher etwas wie eine Veränderung der Form. Ja, wenn wir uns auch die Natur anschauen, dann fällt ein Blatt zum Boden und wird zur Erde. Es verändert sozusagen seine Form. Ob die Essenz sozusagen in anderer Form weiterlebt, das ist eine große Frage, die in vielen Traditionen, Religionen bewegt wird. Und da gibt es unterschiedliche Auffassungen von. Was glaubt ihr persönlich passiert nach dem Tod? Geht es noch weiter oder war es das? Also nach diesem physischen Tod.
Soll ich starten?
Ja, ich wollte gerade sagen, Julia, starte du mal.
Ich bin gespannt, was du sagst. Die Frage wurde noch gar nicht gestellt und ich glaube, ich habe da noch nicht so drüber gesprochen, aber ich habe natürlich mir jetzt auch in diesem ganzen Prozess die Frage gestellt. Und ich so ganz persönlich muss sagen, ich stelle mir das so ein bisschen wie ein großes Meer vor, als dass wir so im Leben einmal so als Welle herauskommen, ne? So mit einem Teil von den anderen Wellen und dann haben wir so unsere Zeit, die wir sichtbar sind, die wir da sind. Und irgendwann bricht die Welle und geht wieder zurück in dieses große Ganze. Und irgendwie ist das so ein Bild, ja, was so mit mir persönlich resoniert und was für mich auch so eine Verbundenheit schafft, weil ich persönlich ein Problem damit habe, noch, vielleicht ändert sich das auch noch, darf sich ja entwickeln, dass ich irgendwie in einer anderen Form wiederkomme. Aber das ist ja so ein bisschen wie das, was du sagtest mit dem Blatt, das wird zur Erde. Also, dass ich irgendwann dahin gehe, wo alles in so einem großen Meer ist und vielleicht ein Teil von mir dann in einer neuen Welle wiederkommt. Und dann halt nochmal, nochmal neu brechen darf. Also das ist so ein Bild, das ist natürlich keine Erklärung, aber das ist sonst, ja, so ein Bild, das irgendwie in mir da irgendwie stimmig wirkt.
Ja, danke.
Ja, voll das schöne Bild. Ich habe jetzt noch was Neues erfahren. Also danke, war danach die Frage gestellt. Bei mir ist es tatsächlich der Sternenhimmel. Das ist mein Bild. Also das ist auch das, wo ich ja früher mal rausgeschaut habe als kleines Mädchen und wo ich auch heute noch immer merke, wenn ich in den Sternenhimmel schaue, da komme ich ganz zur Ruhe. Und irgendwie habe ich das Gefühl, und ich weiß nicht in welcher Form, also ob ich da als Stern dann leuchte und all diese Seelen da oben Sterne sind oder was auch immer, aber diese Energie ist für mich in diesem Sternenhimmel irgendwie spürbar. Und mehr als Antwort habe ich auch gar nicht, also außer dieses diffuse Sternenhimmel-Gefühl. Ja.
Ja, danke. Einige Menschen in eurem Buch berichten auch von Phänomenen, also wie sozusagen, ja, sie Antworten bekommen aus dieser anderen Welt oder vielleicht auch Zeichen bekommen in der Form von Regenbögen. Es gibt auch Geschichten, ja, mit Stromausfall, Klingeln an der Tür. Ich habe da selber auch Erfahrungen mitgemacht. Wie sozusagen die Toten auf der anderen Seite mit uns kommunizieren, Erlebnisse mit Fügungen, ja, auch das wird in eurem Buch beschrieben. Ja, habt ihr selbst solche Erfahrungen gemacht oder ja, vielleicht auch persönliche Erfahrungen gemacht oder was waren vielleicht auch Gemeinsamkeiten innerhalb dieser Geschichten, die ihr faszinierend fandet, die man, sag ich mal, rational vielleicht nicht so erklären kann?
Also ich persönlich habe schon solche Erfahrungen gemacht, auch Wanda, was du gesagt hast, zum Beispiel als mein Onkel gestorben ist, dass das Telefon geklingelt hat und keiner dran war. Also solche Sachen, dass mein Opa, als er gegangen ist, das war genau der Tag, an dem wir einen Ausflug mit meiner Oma machen wollten und alle seine Mädels, also meine Oma, meine Mutter und ihre Schwester und wir vier Cousinen waren alle da. Und er ist gestorben, als meine Oma und meine Mutter und meine Schwester aus dem Krankenhausraum waren. Auch da glaube ich, dass auch da wieder so dieses, was brauchst du, um loszulassen? Was braucht die Seele irgendwie, um sich verabschieden zu können? Also, dass diese Zeichen da sind. Natürlich, ne, kann man jetzt auch wieder sagen, ja, in anderen Momenten bewertest du diese Zeichen nicht so, aber ich hatte viele solcher, oder wir als Familie in den unterschiedlichen Situationen hatten viele solcher Momente und mir hat das unwahrscheinlich gut getan, das dann auch als diese Zeichen zu deuten und hat das halt uns irgendwie geholfen, diesen Prozess irgendwie ja zu verarbeiten, ja.
Ich hatte das tatsächlich nicht bei einem Todesfall oder einem Abschied, aber es war so in der Nacht, als mein Sohn geboren ist, also mein erstes Kind, habe ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben eine Sternschnuppe gesehen. Ich hatte bis dahin irgendwie noch nie Sternschnuppen gesehen. Das fiel mir jetzt gerade bei dem Sternenhimmelbild von Laura ein. Und ich war auch schon mal davor dann irgendwie im Krankenhaus und dachte, es geht los und dann war es nicht so. Und dann stand ich irgendwie nachts um 3 bei uns im Hof und habe noch auf meinen Mann gewartet und stand da so ganz alleine und mein Bauch gestreichelt und da kam da so eine Sternschnuppe so. Und ja, 12 Stunden später, sage ich mal, war er da und das war auch sowas, wo ich so dachte, okay, natürlich, wie Laura sagt, kann es Zufall sein, aber für mich irgendwie nicht. Ja, und im Buch, Wanda, das hast du jetzt schon angesprochen, ne? Also die eine, die Sabina, von der wir jetzt schon öfter sprachen, die den Mann verloren hat, die sagt, es kommt immer wieder der Regenbogen in ganz verschiedenen Momenten, wo sie sagt, sie saß mit einer Freundin beim Abendessen, ich glaube, an ihrem Geburtstag war es, und es war eigentlich überhaupt kein Regenbogenwetter und sie haben angestoßen und plötzlich war ein Regenbogen am Himmel. Also ja, manche Menschen berichten von sowas. Ich glaube, das ist jetzt eine These, dass man da auch halt eine gewisse Offenheit für braucht und eine Spiritualität und irgendwie, ja, also sich dafür öffnet, diese Zeichen auch wahrzunehmen. Aber ja, einige haben es erlebt.
Ja, wundervoll. Ich würde an dieser Stelle auch, wenn das okay ist, und zwar, ich habe es nämlich jetzt gerade selbst dieses Jahr gelesen, und zwar ein sehr schönes Buch, das heißt Signs, und da geht es auch nur um diese Idee oder diese Erfahrungsberichte auch, wie Menschen eben mit der anderen Seite kommunizieren, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Halt
Stimmt.
wie diese Zeichen sozusagen zu uns kommen und wenn wir eben offen sind, wie du auch gesagt hast, Julia, dass wir dann diese Zeichen halt auch wahrnehmen können, ne? Sei es durch einen Regenbogen oder durch eine Sternschnuppe oder durch ein bestimmtes Tier, was immer wieder auftaucht oder so.
Und
Ja, total schön.
man sagt ja auch so ein bisschen, ne, dass alles, also alles, was heilt, hat Recht sozusagen. Und das finde ich auch so wichtig. Also ich erinnere mich auch in meiner Jugend ist ein ein Freund von uns sehr früh an einem Motorradunfall gestorben. Und ich weiß noch, dass meine zwei besten Freundinnen und auch die Eltern von dem Freund sehr viel auch mit Medien gearbeitet haben. Und ich habe das dann ja nur aus der Ferne mitbekommen, irgendwie mit meinen 14, 15 Jahren. Aber ich fand das ganz toll, wo ich gemerkt habe, dass das hilft denen sehr. Und ja, das finde ich so bei allem, dieses, ne, wer halt hat recht, da sich so seinen Weg zu suchen. Und das finde ich irgendwie schön. Auch vielleicht, dass einem Neues begegnet, wo man dann selbst sagt, oh, da hätte ich jetzt vorher gar nicht mich mit beschäftigt oder hätte ich gar nichts drauf gegeben, ne? Ja.
Ja. Ich würde gerne noch kurz über das Thema Trauerfeiern sprechen mit euch. Und wie wir schon mehrfach besprochen haben, ja, dieses Thema ist in unserer Kultur immer noch tabuisiert. Es ist eher irgendwie so ein Randthema, obwohl es ja, ja anhand der Zahlen, wie viel waren das nochmal?
950.000
Menschen, genau, die da jedes Jahr sterben. Und dann müsste man ja sagen, das müsste eigentlich viel größeren Raum eigentlich einnehmen in unserer Gesellschaft. Und in unterschiedlichen Kulturen gibt es einen sehr viel direkteren Umgang. Und da ist der Tod halt viel mehr integriert ins Leben. Ich glaube, wir alle kennen die Bilder aus Mexiko vom Tag des Todes, Dias de los Muertos. Habe ich es richtig ausgesprochen, Laura?
Ja.
Oder halt auch auf Bali, wo ich ja auch 3 Jahre gelebt habe, wo dann wirklich eine Woche der Tote aufgebahrt wird. Die ganze Familie lebt dann noch mit dem Toten im Haus. Der ist da in der Familie eingebunden. Der Tote wird durch das gesamte Dorf getragen mit einem riesigen Foto und da kommt der ganze Straßenzug. Also es ist sehr viel, es wird da richtig so auch Aufsehen erregt. Es ist nicht so, ja, alle in Schwarz gekleidet und dann mal schnell zum Friedhof und schau so ungefähr, sondern es ist halt wirklich so, es wird über mehrere Wochen da auch richtig dann gegessen, gefeiert, zusammengesessen. Also es ist wirklich dann irgendwie so ein Event, auch was dann Menschen zusammenbringt. Wenn ihr euch etwas wünschen würdet, ja, wenn ihr sagen könntet, ich kann das jetzt hier in Deutschland komplett umkrempeln, wie der Tod angegangen wird, wie würde das in Zukunft aussehen innerhalb von Deutschland, in eurer Wunschvorstellung, also Umgang mit Tod, Umgang mit Trauer?
Ich habe da noch kein Szenario bislang entworfen, spannende Frage. aber auf jeden Fall in unserem Buch ist auch das Gespräch mit Unimod. Das ist ein Bestattungsteam aus Berlin, die das Ganze sehr alternativ und offen und modern angehen. Und da habe ich super viel auch für mich mitgenommen. Und ich würde mir wünschen, dass jede Person diese Möglichkeiten bekommt und dann halt guckt, was passt für mich. Brauche ich das schwere Schwarze oder möchte ich vielleicht das anders angehen? Die machen das zum Beispiel auch, dass die anbieten, gemeinsam den Sarg zu bemalen, ja, oder Aufkleber drauf zu machen, gemeinsam sich mal vielleicht auch mal Probe liegen, haben die erzählt, machen halt einige, ne? Also das Probe liegen, ne, damit der Papa es bequem hat, so, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen, glaube ich, makaber, finden vielleicht viele von uns, ne? Aber es ist halt irgendwie, es nimmt dem Ganzen, es macht es so ein bisschen natürlicher, weil es, ich meine, auch das ist halt Fakt, die Person wird da reingelegt, so, ne? Und die bieten zum Beispiel auch an, was ich total spannend finde, dass man die verstorbene Person gemeinsam mit waschen kann. So, ne? Und viele wollen das vielleicht nicht, aber auch das ist halt irgendwie so ein ganz, ich finde das irgendwie eigentlich eine total liebevolle Vorstellung, dass du auch die Person dann bis zum Ende begleitest, ne? Wenn du das Gefühl hast, es ist noch die Person, das sagen sie halt auch, dass manche dann kommen, den Toten sehen und sagen, ja, das ist ja nicht mehr mein Mann sozusagen, ne? Aber dass du einfach diese Möglichkeiten bekommst und dann auch halt die Trauerfeier, Abschiedsfeier, Lebensfeier, wie man halt es nennen möchte, ganz anders gestaltest und auch schön gestaltet, halt so, wie es der Person gerecht wird, weil ich glaube, wenn du jetzt Menschen in unserem Umfeld fragen würdest, ich weiß nicht, wie viele sagen würden, ja, ich wünsche mir, dass alle schwarz gekleidet sind und nur weinen. Ja, wenn alle, es ist ja eine Gelegenheit, dass eigentlich das komplette Umfeld von einer Person so zusammenkommt, wann gibt es diese Gelegenheit denn mal? Ne? Und dass man, ich würde mir wünschen, dass man sich traut, das als auch irgendwie einen schönen Abschied, also wie du halt sagst, ein bisschen zelebrieren, auch der Person sich zu trauen, das so aufzuziehen.
Ja, ich habe gerade direkt gedacht, Wanda, als du das gefragt hast, ich habe ja mal Lehramt studiert und ich wünschte mir, es würde ein Schulfach geben, was sich mit dem Thema auseinandersetzt. Also klar, wenn man jetzt irgendwie Philosophie in der Schule hatte oder sowas und klar, auch Religion denkt man eigentlich, ja, da dürfte man sich mit solchen Themen beschäftigen, aber natürlich auf einer anderen Weise und eher in diesem, was ist erlaubt, was ist verboten und wieder so in diesen Schwarz-Weiß denken. Und ich glaube, wir brauchen einfach viel mehr Buntheit und Vielfalt. Und das würde ich mir so wünschen, dass Kinder, die ja sehr intuitiv und noch sehr spielerisch damit umgehen, ganz am Anfang, auch mit dem Tod, und dann Erwachsene kommen und sagen, nein, das tust du nicht und das darf man nicht. Und nein, du darfst dein buntes Blumenkleid nicht anziehen, was Oma so gut gefallen hat auf der Beerdigung, weil wir müssen alle schwarz tragen. Das kommt ja dann erst dazu, dass so eine Scham entwickelt wird, eine Unsicherheit. Und dass wir da halt schon in der Schule ansetzen würden und uns ein Fach geben würde, das fände ich toll. Und wir haben auch so mit einer Trauerbegleiterin für Kinder gesprochen, die dann eben auch erzählt, dass die mit Lego extra dann mit den entsprechenden Figürchen das nachbauen oder wie bunt und lebendig das sein kann. Und das sieht man ja dann wieder auch an Jolles Grab, wo auch Freunde von ihm dann irgendwie was gestaltet haben. Das fände ich sehr schön. Und was ich aber auch gemerkt habe, weil ich habe jetzt schon so mehr Vorstellungen über meine eigene Lebensfeier gewonnen, aber in den Gesprächen jetzt auch noch zuletzt mit meinem Partner ist ja irgendwie trotzdem die Frage, was tut denn den Hinterbliebenen gut, ne? Also wenn ich mir jetzt wünsche, ich will verstreut werden auf dem Meer, sagen wir mal, aber meine Angehörigen, Zugehörigen brauchen irgendwie einen Ort, dann möchte ich einfach, dass die das so machen, wie es für sie schön ist. Und dann ist natürlich die Schwierigkeit, der eine sagt, oh ja, ich wünsche mir aber das Grab, wo ich hingehen kann. Und der andere sagt, nee, mir ist das egal, weil ich habe mein Bild von ihr auf dem Nachttisch. Da kommt dann wieder diese Komplexität da daher, ne? Aber wo ich auch gemerkt habe, klar, es gehören ja auch immer die Menschen dazu, die das dann für sich irgendwie erleben als Trauernde, und nicht nur die Person, die dann entscheidet, ja, was wünsche ich mir denn, wie meine Beerdigung oder wie auch immer diese Lebensfeier dann aussieht, ja. Aber das war auch schön, mal darüber zu sprechen,
ja.
So, ne? Ja.
Und hast du dich da schon entschieden, wie du
Nee.
es am liebsten machen würdest?
Nee, noch tatsächlich auch noch nicht, also, ja. Aber auch wieder schön, einfach mal so Gespräche zu führen und vielleicht auch zu merken, ja, heute ist es so und im Jahr sieht es vielleicht dann irgendwie anders aus oder so, ne?
Ja. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Wir kommen zum Ende unseres Gespräches. Es war ein sehr, sehr berührendes, bewegendes Gespräch für mich. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Arbeit. Und gibt es zum Schluss noch irgendwas, was ihr Menschen mitgeben wollen würde, die vielleicht selber gerade einen Todesfall erlebt haben oder vielleicht auch im Freundes- und Bekanntenkreis das gerade erlebt haben, irgendetwas, was ihr denen vielleicht gerne sagen würdet?
Ich glaube, es hilft, in Verbindung zu bleiben mit wem auch immer, also was sich da gut anfühlt. Das haben wir immer wieder gemerkt im Buch. Also wenn Menschen es schaffen, irgendwie eine Verbindung zu einer Person, zu den Menschen, die ihnen am nahestehendsten sind, aufzubauen und zu erhalten und sich da zu öffnen. Also es geht ja auch viel um den Mut, sich zu öffnen in unserem Buch. Und wir haben erlebt, dass das etwas sehr Wertvolles ist, wenn man den aufbringt. Und dass man sich das auch mal trauen darf und den anderen vielleicht auch den eigenen Schmerz zumuten darf.
Ja, und ich würde ergänzen dazu, die Angst abzulegen, etwas falsch zu machen. Weil ich glaube, dass die uns am meisten hemmt, dann das zu tun und da einfach zu sagen, ich kann nichts falsch machen. Ja.
Ja, herzlichen Dank, ihr beiden, für dieses Gespräch, für euren Mut, euch diesem unangenehmen Thema manchmal doch zuzuwenden und damit ja einen wertvollen Beitrag leistet, dieses Thema zu enttabuisieren und ja, vielleicht auch eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Ja, euer Buch, finde ich, ist ja auch sehr modern gestaltet und sehr schön. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz bewusst von euch gewählt. Ja, das ist so auch ein, ja, irgendwie so recht leicht auch, ne? Vom ersten optischen Eindruck daherkommt. Also ich kann es sehr, sehr empfehlen, dieses Buch zu lesen. Selbst wenn man vielleicht gerade selbst nicht betroffen ist, ist es auf jeden Fall ein Buch, was zu Tränen rührt und was das Herz öffnet. Und danke nochmal an euch beiden. Wir werden natürlich euer Buch verlinken in den Shownotes und vielen Dank auch an alle, die zugehört haben heute. Danke für deine Aufmerksamkeit. Und falls dir dieser Podcast gefallen hat, falls er dich berührt hat, inspiriert hat, freue ich mich sehr, wenn du Lust hast, meine Arbeit zu unterstützen, indem du zum Beispiel diesen Podcast bewertest bei Apple iTunes oder Spotify oder auch in den sozialen Medien teilst, vielleicht mit Menschen, die diesen Podcast gerade brauchen, der ja dieses Gespräch vielleicht Menschen unterstützen kann. Also würde ich mich sehr, sehr freuen. Ich danke dir von Herzen und wir hören uns ganz bald wieder. Danke euch.
Bist du eigentlich schon Teil meiner Community? Falls nicht, dann lohnt es sich, dich jetzt in meinen monatlichen Newsletter einzutragen. Da bekommst du ganz versprochen keinen nervigen Spam von mir, sondern nur einen hochwertigen Newsletter einmal im Monat mit einer persönlichen Love Note von mir, mit kostenlosen Yoga-Meditationsvideos. Du wirst über die neuesten Podcast-Folgen informiert und erfährst als einer oder eine der ersten von meinen anstehenden Yoga-Trainings, Retreats oder Workshops. Es lohnt sich also. Du kannst dich eintragen unter wanderbadfall.com. Du findest den Link auch nochmal hier in den Shownotes. Ich freue mich auf dich.